Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Katja Karif und ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Sendereihe Lebenshilfe hier bei Radio Horeb. Unser Thema heute sind die AIDS-Waisen in China und wie wir ihnen eine Chance geben können. Denn am 1. Dezember ist traditionellerweise Welt-AIDS-Tag, also morgen. Wir denken dabei vermutlich an die roten Schleifen, die sich viele Politiker an diesem Tag an die Bluse heften. Und auch an Afrika, wo AIDS mittlerweile Hunderttausende von Familien zerstört hat. Doch der HIV-Virus macht weder vor Kontinenten noch vor politischen Systemen Halt. Auch in China gibt es viele Kinder, die wegen dieser Krankheit zu Waisen geworden sind. Wir begrüßen heute als Referentin ganz herzlich Bettina von Reden. Sie hat sich intensiv mit diesem Thema beschäftigt und den Verein AIDS-Waisenhilfe in China gegründet. Sie ist auch in der Öffentlichkeitsarbeit von Transfer tätig. Grüß Gott, Frau von Reden.
Schönen guten Morgen.
Ich hatte es bereits angedeutet, wir wissen viel über AIDS in Afrika. Es wird viel gesammelt und auch viele Bilder gehen durch die Medien. Wir haben Kinder vor Augen, AIDS-Waisen, die verlassen sind oder die von ihren ganz alten Großeltern aufgezogen werden müssen, die selber nichts zum Leben haben. Dies ist schlimm und darüber ist aber relativ viel bekannt. Worüber wir aber heute reden wollen, das ist wahrscheinlich viel neu, nämlich, dass es dieses Problem natürlich auch in anderen Ländern gibt, in anderen Kontinenten und wir schauen heute auf China. AIDS in China, Frau von Reden, seit wann ist denn diese Krankheit dort überhaupt Thema?
Also die ersten Fälle gab es Ende der 80er Jahre, auch ähnlich wie in anderen Ländern. Aber damals war das der erste bekannte Fall war ein Mensch, der im Ausland gereist war. Und auch in den Folgejahren waren es größtenteils immer noch die ersten Fälle, alle im Zusammenhang mit Auslandsreisen oder von Menschen, die mit Ausländern Kontakt hatten. Und deswegen war in China ganz lange die Haltung üblich, dass man dachte, das wäre eine Krankheit, die kommt von außen. Und in China selber wäre das eigentlich kein Problem. Und wenn, dann auch nur bei vielleicht bei Drogengebrauchern oder bei Homosexuellen. Und man hielt das also für eine Krankheit, die sich in China auf keinen Fall ausbreiten würde. Und diese Haltung musste man dann aber doch revidieren. Also Mitte der 90er hat sich die Krankheit dann immer weiter ausgebreitet in verschiedene Bevölkerungsgruppen, in alle Provinzen mit der Zeit. Und seit Anfang des neuen Jahrtausends hat sich auch die Regierung wirklich umgestellt, muss man sagen. Also besonders nach der SARS-Epidemie, wo man gesehen hat, wie schlimm es sein kann, wenn eine größere Epidemie sich ausbreitet. Da hat die Regierung doch eine ganz neue Haltung angenommen und ist seither deutlich offener, unternimmt viel mehr in Hinsicht Prävention und ist auch mit den Zahlen offener geworden. Und im Moment geht man davon aus, dass um die 740.000 Menschen in China mit HIV infiziert sind. Das ist auf das gesamte Land gerechnet gar nicht mal so viel. Das ist eine ähnliche Prävalenz wie in Deutschland. Aber in China ist es so, dass sich die Epidemie sehr stark auf Regionen konzentriert und dann in einigen Regionen, in einigen Städten und einigen Landkreisen so konzentriert ist, dass wir tatsächlich ähnliche Situationen haben wie in manchen afrikanischen Ländern. Also dass wir Dörfer haben, wo ganz viele Kinder nur noch von ihren Großeltern aufgezogen werden, genau wie Sie gerade gesagt haben, wo also ein Großteil der Erwachsenen entweder gestorben ist oder krank ist oder das Dorf verlassen hat, dann auch teilweise aus Angst. Und wo dann ganz viele Kinder und ganz viele Alte sind und ganz bittere Armut herrscht und viele Kinder dann auch nicht mehr zur Schule gehen oder in ganz jungen Jahren dann schon auch ihre Dörfer verlassen, mit 12, mit 13 Jahren in die Städte gehen und Arbeit suchen und natürlich nur unqualifizierte Arbeit finden können und auch nicht gut ausgebildet sind. Und dann kommen die in so einen Teufelskreis aus Armut, Unbildung und dann selber auch wieder einem deutlich höheren Risiko, krank zu werden oder sich zu infizieren.
Frau von Reden, China ist ja riesengroß und hat ja über 1 Milliarde Einwohner. Das sind ja unvorstellbare Zahlen für uns, obwohl wir ja schon immer finden, dass wir ein großes Land sind mit vielen Menschen, was ja auch zutrifft sicherlich. Damit wir uns ein bisschen vorstellen können, Frau von Reden, wie in China sich diese Krankheit ausbreitet in den unterschiedlichen Regionen. Können Sie vielleicht uns ein bisschen mitnehmen auf so eine geografische Reise, damit wir uns vorstellen können, wo ist denn die Krankheit besonders verbreitet? Wo sind denn die armen Regionen und wo geht es den Menschen in China zumindest wirtschaftlich doch recht gut?
Ja, also ganz prinzipiell kann man sagen, dass die Küstenprovinzen deutlich reicher sind als der Rest des Landes. Also das ist natürlich rund um Peking, rund um Shanghai, auch in der Umgebung von Hongkong geht es den Menschen noch deutlich besser. Da sind viele Unternehmen angesiedelt, auch viele ausländische Unternehmen. Und je weiter man dann eigentlich nach innen kommt, nach Westen kommt in China, desto ärmer wird es eigentlich. Und dann gibt es noch einige Provinzen, die haben dann wenigstens Bodenschätze. Aber wenn man so richtig Zentralchina anguckt in der Mitte, dann gibt es da doch viele Regionen, die sehr, sehr arm sind und wo das Leben und auch die, also wo man wirklich das Gefühl hat, in eine andere Welt zu kommen. Wenn man aus Peking kommt, dann ist man schon in einer ganz modernen Großstadt mit Hochhäusern und Theater und Oper und allem drum und dran. Und wenn man dann so nach innen reist, dann hat man das Gefühl, man reist ein Stück weit in die Vergangenheit und auch einfach in ein Land, das viel, viel ärmer ist und wirklich in Teilen noch Entwicklungsland ist.
Wissen denn die Menschen überhaupt um diese Krankheit? Können sie sich denn schützen oder wie weit ist der Gesundheitsschutz überhaupt vorgedrungen in solche Regionen?
Ja, das ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Also die Zentralregierung hat ja, wie ich eben schon sagte, eine deutlich offensivere Haltung jetzt gegenüber dieser Krankheit angenommen. Also da gibt es Kampagnen, da wurden zum Beispiel 2001 Fernsehsendungen produziert über HIV-AIDS. 2003 zum Welt-AIDS-Tag hat der Premierminister Wen Jiabao zum ersten Mal öffentlich und vor Fernsehkameras einem Menschen, der mit HIV infiziert ist, die Hand geschüttelt. Also es werden da tatsächlich Anstrengungen unternommen, mehr Wissen zu verbreiten und auch diese ganz schlimme Stigmatisierung abzubauen. Aber insgesamt dringt das natürlich nicht zu allen Leuten vor. Und dann kommt es auch sehr darauf an, wie die jeweiligen lokalen Regierungen eingestellt sind. In manchen Gegenden, zum Beispiel in Südchina, in Yunnan, da haben sie ein sehr großes Problem mit Drogen und daraufhin auch mit HIV-AIDS. Und da ist die Regierung ganz früh, die Lokalregierung ganz früh ganz offensiv geworden und hat zum Beispiel, was vorher in China völlig undenkbar war, Methadonprogramme aufgelegt, einfach um die Leute zu erreichen, die Drogen gebrauchen und um sie mit sauberen Nadeln zu versorgen, um diese HIV-Epidemie zu stoppen, die sich da ausbreitete. Und da wird unheimlich viel Aufklärung betrieben und da muss man sagen, in Yunnan, dass die Menschen auch ziemlich gut informiert sind und auch die Stigmatisierung zurückgegangen ist. Aber in anderen Provinzen, da haben die Lokalregierungen teilweise gesagt, wenn wir zugeben, dass wir hier ein Problem mit HIV-AIDS haben, dann kommen vielleicht keine Unternehmen, um bei uns zu investieren, weil sie Sorgen haben um ihre Arbeiterschaft und so weiter und haben das komplett unter den Teppich gekehrt und unterdrückt und betreiben ganz wenig Aufklärung. Und da gibt es also Gegenden auch teilweise, wo wir teilweise arbeiten, wo die Menschen nach wie vor ganz uninformiert sind. Also sie wissen, es gibt eine Krankheit, die wird dann teilweise Blutkrankheit genannt. Manche wissen auch, wie sie heißt, aber sie wissen weiterhin ganz wenig über die Mechanismen, wie man sich ansteckt oder wie man sich schützen kann. Das ist eigentlich in China immer noch ganz weit verbreitet, dass viele Menschen denken, wenn man einem HIV-Infizierten die Hand schüttelt oder wenn man mit dem gemeinsam isst oder wenn er einen anniest oder so Dinge, die einfach im Alltag passieren können, dass das alles dazu führen könnte, dass man sich ansteckt. Und das ist natürlich ganz schrecklich, weil das dazu führt, dass diese Menschen gemieden werden. Teilweise werden sogar, oder nicht nur teilweise, leider sehr oft, haben auch die Waisenkinder, die selber vielleicht gar nicht infiziert sind, aber einfach nur, weil sie mit den HIV-Infizierten und mit denen, die dann an AIDS gestorben sind, in einem Haus gelebt haben, werden die teilweise auch gemieden. Und das sind alles weiterhin ganz große Probleme, die natürlich auch dazu führen, dass die Prävention und die Versorgung auch nicht so gut funktionieren, weil viele Menschen aus Angst vor Stigmatisierung sich gar nicht testen lassen. Die wollen einfach gar nicht, dass es überhaupt bekannt wird, dass sie vielleicht diese Krankheit haben. Oder das ist natürlich der andere Aspekt. Sie kommen auch gar nicht auf die Idee vielleicht und wissen gar nicht, dass es Testmöglichkeiten gibt.
Teile dieser Stigmatisierung erleben sicherlich HIV-positive Menschen auch in Deutschland oder haben sie zumindest Anfang der 90er Jahre erlebt. Also was Sie gerade sagten, dass man Angst hatte, vielleicht Menschen die Hand zu geben oder so. Das hat ja hier auch lange, lange gedauert, bis das sozusagen richtig durchgesickert ist, dass man das wirklich auch geglaubt hat, dass man sich eben nicht anstecken kann, ne? Wenn man jemandem die Hand gibt und so. Man hatte natürlich Angst, das ist ja auch verständlich.
Ja.
Mittlerweile ist es ja bei uns aber doch anders geworden, zumindest in den größeren Städten. Vielleicht gibt es immer noch auch Regionen, wo es anders ist, aber ich denke, landläufig ist es natürlich nicht mehr so schlimm, wie Sie es jetzt in China beschrieben haben. Eine andere Frage wäre natürlich das Gesundheitssystem. Wir kennen es ja so, dass HIV zumindest in Deutschland relativ gut behandelbar ist. Natürlich nicht heilbar, aber es ist ja doch schon lange kein Todesurteil mehr in dem Sinne, dass man sagt, so in den nächsten 2-3 Jahren wird es mit dir einfach zu Ende gehen. Sondern viele Menschen leben ja über Jahrzehnte doch mit diesem Virus in sich. Wie sind denn da die Möglichkeiten überhaupt in China?
Ja, das ist tatsächlich auch sehr unterschiedlich. Also da sind die Menschen in den Städten auf jeden Fall schon deutlich besser versorgt. Ganz generell gilt, dass die Regierung sich vorgenommen hat, alle Menschen, die als HIV-positiv registriert werden, also die ein positives Testergebnis erhalten und die dann Medikamente brauchen, dass sie das auch bekommen sollen. Also das ist erklärtes Ziel. Und da wurden auch schon sehr große Fortschritte gemacht. Also 2003 waren es ungefähr 5.000, die Medikamente bekommen haben und inzwischen sind wir bei ungefähr 35.000. Aber das ist natürlich immer noch erst ein kleiner Teil derjenigen, die sie brauchen würden. Also man braucht ja Medikamente nicht sofort, wenn man infiziert ist, sondern erst nach einer gewissen Zeit. Und man schätzt, dass man jetzt also ungefähr 20 bis 30% derjenigen erreicht, die Medikamente brauchen würden. Das heißt, da ist auf jeden Fall noch viel zu tun und da ist natürlich das eine Problem, dass das Gesundheitssystem chronisch unterfinanziert ist in China. Also da merkt man dann halt doch immer wieder, dass es eben ein Schwellenland ist und dass gerade in ländlichen Gegenden das Gesundheitssystem ja sehr, sehr unterentwickelt ist und dann oft auch die Ärzte und Krankenhäuser große Teile ihrer Arbeit irgendwie selber finanziert bekommen müssen. Das heißt, dass sie auch einfach Gebühren verlangen für Tests, für Medikamente, die vielleicht auch eigentlich kostenlos sein sollten und dass sich das dann sehr viele Menschen eben doch auch nicht leisten können. Und ein weiteres Problem ist, dass die Medikamente, also man spricht ja immer von First Line und Second Line Medikamenten, also das heißt, dass nach einer Weile meistens die Menschen resistent werden oder beziehungsweise das Virus resistent wird gegen die erste Sorte Medikamente, die Menschen bekommen haben. Und dann muss man irgendwann auf andere Medikamente wechseln. Und da hat China bisher noch das Problem, entsprechende Lizenzen zu bekommen, um diese Medikamente herzustellen. Sie zu importieren ist zu teuer. Und ja, da sind wir dann eigentlich wieder bei einem Thema Pharmaindustrie und Medikamentenpatente und Rechte. Und da gibt es also weiterhin auch noch große Probleme, da eine entsprechende Versorgung sicherzustellen.
Frau von Rieden, vielleicht können Sie das ganz kurz in ein paar Sätzen, dieses Problem doch mal deutlich machen, denn das ist ja ganz elementar für das Thema, über das wir heute reden, nämlich der Zugriff auf Medikamente beziehungsweise auch das Recht von Menschen, von Staaten, Medikamente herstellen zu lassen, um ihrer Bevölkerung eine lebensbedrohliche Krankheit erträglich zu machen.
Also eigentlich gibt es dieses Recht, das ist geregelt bei der WTO, im TRIPS-Abkommen, dass eigentlich Länder, ja, die können sozusagen eine Gefahr für ihre Bevölkerung erklären und können damit solche Patentrechte in Maßen außer Kraft setzen. Aber viele Länder machen das sehr ungern, weil sie befürchten, dass sie dann nicht als ernstzunehmender Partner wahrgenommen werden, die Abkommen einhalten. Und gerade China, die ja sehr spät zur WTO beigetreten sind, bemühen sich eigentlich sehr zu zeigen, dass sie sich an Abkommen halten und dass sie in diesem Sinne auch Teil der wirtschaftlichen Weltgemeinschaft sind und machen das eigentlich sehr ungern. Und da wird dann immer versucht, andere Wege zu finden. Also mit den jeweiligen Patenthaltern ja einfach Abkommen zu treffen, bestimmte günstigere Preise auszuhandeln oder so. Aber das dauert dann halt auch seine Zeit. Und damit ist es alleine dann ja auch noch nicht getan, sondern wenn dann entschieden wird, dass man diese Medikamente herstellen darf, zu Preisen, die sich auch die eigene Landbevölkerung leisten kann, dann ist das ja auch nicht von heute auf morgen geschafft, dass man dann die entsprechenden Mengen herstellt.
Für alle, die vielleicht jetzt erst eingeschaltet haben, hier ist Radio Horeb mit der Sendereihe Lebenshilfe. AIDS-Waisen in China eine Chance geben ist das Thema heute. Mein Name ist Katja Karif und Bettina von Reden ist meine Gesprächspartnerin. Sie hat den Verein AIDS-Waisenhilfe in China gegründet und ist bei Transfer tätig. Ja, Frau von Reden, wir sprechen natürlich heute auch über die Kinder, über die AIDS-Waisen. Mhm. Also nicht nur über, wie leben Menschen mit dem HIV-Virus in China, sondern vor allen Dingen eben auch, wie leben Kinder, deren Eltern an diesem Virus gestorben sind. Nun sind ja nicht alle Kinder, die Eltern mit HIV hatten, selber positiv. Wie sieht das in China denn aus?
Also tatsächlich ist es so, dass eher ein großer Teil der Kinder nicht positiv ist. Also wenn die Kinder sich bei Geburt infiziert haben, und das passiert natürlich in einigen Fällen, dann sterben diese Kinder meistens vor ihrem vierten Lebensjahr, wenn sie keine Medikamente bekommen. Und da muss man sagen, dass da entsprechend in China noch nicht so viele Medikamente für kleine Kinder zur Verfügung stehen. Und eben gerade in den ländlichen Gegenden, die Menschen auch gar nicht den Zugang teilweise zu den Gesundheitsdiensten haben. Das heißt, eigentlich muss man davon ausgehen, also gerade die Kinder, die wir unterstützen, in die Schule zu gehen, dass die größtenteils nicht HIV-positiv sind, weil sie sonst einfach jetzt gerade gar nicht mehr leben würden. Und das heißt, bei diesen Kindern geht es wirklich vornehmlich darum, dass sie unterstützt werden, ihr Leben in den Griff zu kriegen, nachdem sie diesen schrecklichen Tod ihrer Eltern miterlebt haben. Also das ist ja immer nicht nur der Aspekt, dass die Eltern nicht mehr da sind, sondern auch die Tatsache, wie man an AIDS stirbt. Das ist ein sehr langer und qualvoller Prozess. Die Menschen, die verschwinden ganz allmählich und quälen sich auch sehr dabei. Und das erleben die Kinder natürlich mit. Das heißt, die sind teilweise wirklich sehr traumatisiert und natürlich auch sehr, sehr traurig. Und parallel dazu kommt dann eben noch, dass sie teilweise gemieden werden oder dass die Menschen Angst vor ihnen haben. Und ja, und wenn man das dann alles zusammennimmt und dann mit der bitteren Armut, die sie belastet, der Angst, nicht mehr zur Schule gehen zu können, weil sie sich ihren Lebensunterhalt verdienen müssen, teilweise müssen sie sich um alte Großeltern kümmern, machen den ganzen Haushalt noch nebenher, versuchen vielleicht die kleinen Felder der Familien zu bestellen. Also diese Kinder leben einfach unter einer ganz, ganz großen Belastung.
Wie ist denn die Familienstruktur in China? Also natürlich ist sie unterschiedlich in Shanghai, sicherlich ganz anders als auf dem Land. Aber Sie hatten ja schon gesagt, dass auch das Problem HIV natürlich in den ländlichen und ärmeren Regionen sehr viel größer ist als in den modernen Städten. Sie hatten jetzt gerade geschildert, die Kinder kriegen mit, wie die Eltern sterben. Wie kann man sich das vorstellen? Leben die mit den Großeltern und Eltern in einer Hütte, so stelle ich mir das jetzt gerade mal vor, mehrere Generationen unter einem Dach und irgendwann siechen sozusagen die Eltern dahin? Oder wie stellt man sich das vor?
Also es ist unterschiedlich, aber in den ländlichen Gegenden ist es tatsächlich oft so, dass die Familien sehr eng beieinander wohnen, nicht unbedingt in einem Haus, aber vielleicht in Häusern direkt nebeneinander. Und natürlich, also dann auch meistens Onkel, Tanten und so weiter im selben Dorf. Und wenn dann die Eltern sterben, dann liegen sie im Prinzip in ihrem Haus auf ihrem Bett. Das ist also was wir Häuser nennen, sind meistens ein bis anderthalb Räume, wo dann in einem großen Hauptraum auch alles stattfindet. Also da wird gekocht und da wird teilweise dann auch in dem Raum geschlafen. Und das heißt, die Eltern sind eigentlich dann immer präsent, der kranke Elternteil, und stirbt halt dort vor den Augen des Kindes und vor den Augen der anderen Verwandten natürlich. Und ja, also das ist wirklich eine sehr, sehr verstörende Zeit für die Kinder. Es gibt zwei Filme, die das auch ein bisschen zeigen. Der eine heißt Blood of Yingzhou District, der hat vor 4 Jahren auch einen Oscar für den besten Dokumentarfilm gewonnen. Und dann gibt es einen Film aus China, wo ein Filmteam tatsächlich mal so eine Familie begleitet hat, während die Mutter gestorben ist. Und ja, also das kann man eigentlich gar nicht mit ansehen, das ist ganz schrecklich.
Kommen denn dann Nachbarn überhaupt zu Besuch? Sie sagten ja gerade, die Kinder werden dann teilweise auch gemieden, wahrscheinlich doch die ganzen Familien, schätze ich. Kommen denn trotzdem noch Nachbarn zu Besuch oder begleiten diese Menschen? Oder ist es richtig so, dass die behandelt werden wie Aussätzige, wo sich einfach wirklich niemand hintraut?
Ja, es kommt einfach tatsächlich sehr darauf an, wie weit dieses Dorf ist, bezüglich Aufklärung. Da gibt es einzelne Dörfer, da war dann vielleicht mal eine Organisation aus der Hauptstadt da und hat Tafeln aufgehängt, die Dinge erklären, oder vielleicht ist ein lokaler Arzt, der engagiert, oder jemand von der Lokalregierung oder so. Und wenn Menschen das vormachen, dass man mit diesen Leuten umgehen kann und dass man die besuchen kann, dann legt sich ganz oft auch dann diese Angst und Scheu, und dann kommen schon die Menschen auch helfen und besuchen. Aber in anderen Dörfern ist es tatsächlich so, dass man sagen muss, die werden behandelt wie Aussätzige, dass da keiner mehr hinkommt. Also dass bestimmte Häuser dann komplett umgangen werden, dass die Kinder der anderen Familien nicht mehr mit diesen Kindern spielen. Also es ist sehr unterschiedlich, aber es kommt leider weiterhin vor, dass die Kinder ganz stark gemieden werden.
Nicht jedes Kind hat natürlich eine funktionierende Familie. Nicht jede Familie, in denen Eltern sterben, hat so ein soziales Netz, dass die Kinder dort aufgefangen werden. Gibt es denn für diese Kinder auch Hilfe, die keine Großeltern und keine Verwandten haben, die sich um sie kümmern können?
Tatsächlich sind in unserem Programm, also wir unterstützen ja 164 Kinder aktuell. Die meisten Kinder können bei irgendwelchen Verwandten umkommen, sei es eben Großeltern, eine Oma, ein Opa, sei es eine Tante. Aber es sind auch Kinder dabei, bei denen es nicht geht. Und da ist es ganz unterschiedlich. Also wir haben einige etwas ältere Kinder, die in den Wohnheimen der Schulen leben, denn es ist sowieso so, dass viele Schulen für einen Teil der Kinder Wohngelegenheiten anbieten, weil sie davon ausgehen, dass manche Kinder auch einfach aus zu weit entfernten Dörfern kommen und die wohnen dann vielleicht unter der Woche in der Schule und gehen am Wochenende nach Hause. Und diese Kinder, die dann eben kein Zuhause mehr haben, die bleiben dann halt auch übers Wochenende da. Ein anderes unserer Kinder, das wir unterstützen, lebt in einem Kloster. Die wurde da von den Nonnen aufgenommen. Und und dann gibt es außerdem einige sogenannte Familieneinheiten, die wir gegründet haben. Also für einmal 4 Kinder und einmal 3 Kinder haben wir sozusagen Eltern gefunden, so ein bisschen ähnlich wie im SOS-Kinderdorf. Aber es ist halt innerhalb der Dörfer, wo die Kinder sowieso aufgewachsen sind. Und das sind 2 ältere Ehepaare, deren eigene Kinder schon aus dem Haus sind, die sich da bereit erklärt haben, in einem gemeinsamen Haus wie in einer Familie eben mit diesen Kindern zu leben.
Jetzt haben Sie schon ein bisschen vorgegriffen, Frau von Reden, und von Ihrem Projekt berichtet, dem Projekt AIDS-Waisen Hilfe in China und was Sie dort tun. Darauf wollen wir gleich auch noch ganz intensiv eingehen. Und ich wollte vorher noch ganz kurz fragen, diese Schulen oder Heime, in denen AIDS-Waisen in ganz China ja leben, leben die mit nicht HIV-infizierten Kindern dann zusammen, oder gibt es da extra Einrichtungen, wenn man sagt, es geht nicht, dass infizierte und nicht infizierte Kinder gemeinsam Schulen oder Heime besuchen?
Es kann sein, dass es das regional gibt, allerdings ist das nicht jetzt so, dass es standardmäßig so gemacht wird. Also, wie gesagt, weiß man...
Es ist dann schon so, dass die Kinder in die Gesellschaft integriert werden. Also
ja, nach Möglichkeit natürlich, ne? Also es gibt sicherlich Heime, die vor allem AIDS-Waisen aufnehmen, wobei es da nicht so sehr darum ging, ob die Kinder nun selber infiziert sind, sondern einfach, dass da dieser große Bedarf plötzlich entstand. Ab Ende der 90er Jahre, wo einfach so viele Menschen gestorben sind, die sich Anfang und Mitte der 90er infiziert hatten. Aber prinzipiell wird schon immer mehr versucht, die Kinder zu integrieren, natürlich.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Radio Horeb hier mit der Sendereihe Lebenshilfe, AIDS-Waisen in China. Kindern eine Chance dort geben, das ist unser Thema in der Sendereihe Lebenshilfe hier bei Radio Horeb. Wir hören jetzt ein wenig mit Musik und wollen nach der Musik das Projekt AIDS-Waisenhilfe China e.V. vorstellen. Radio Horeb hier mit der Sendereihe Lebenshilfe, AIDS-Waisen in China eine Chance geben, ist unser Thema heute. Und Bettina von Reden ist unsere Gesprächspartnerin. Sie hat 2004 den Verein AIDS-Waisenhilfe in China gegründet. Frau von Reden, wir haben gerade ein Bild von China gezeichnet im ersten Teil der Sendung, damit wir uns alle vorstellen können, wie Menschen, die sich mit HIV infiziert haben oder wo die Krankheit AIDS bereits ausgebrochen ist, wie sie dort leben, wie sie unterstützt werden, welches soziale Netz sie eventuell haben, wie die Gesundheitsvorsorge in China funktioniert. Und aber eben auch unter welcher Stigmatisierung die Menschen und besonders auch die Kinder, die Eltern durch HIV verloren haben, wie sie dort leben. Sie haben die AIDS-Waisenhilfe China e.V. im Jahre 2004 gegründet. Es hat Sie also nicht kalt gelassen, dieses Thema. Frau von Reden, wie kam es überhaupt dazu, dass Sie sich damit beschäftigt haben?
Das war eigentlich ein Uni-Projekt an der Uni Köln. Wir haben eine Studie gemacht, weil eben, wie ich vorhin sagte, 2003 die chinesische Regierung überhaupt dieses Thema erstmalig zugelassen hat, dass es breiter diskutiert wurde und auch Zahlen veröffentlicht hat. Und da sind wir selber darauf aufmerksam geworden. Also ich habe Chinesisch studiert und habe dann, eine Dozentin hat das gestartet, das Projekt. Und da haben wir eben eine Studie darüber gemacht, wie denn überhaupt die Situation ist, wo die Epidemie in China verbreitet ist, wie die Zahlen sind, was das für die Menschen heißt, was das für die Kinder heißt. Und da ist uns bewusst geworden, dass es eben in Zentralchina diese Region gibt, wo unheimlich viele Kinder betroffen sind, zu Waisen geworden sind und ja einfach sehr bedroht sind, nicht mehr zur Schule gehen zu können und damit eigentlich ja die Chancen auf ein normales und erfülltes Leben, soweit das eben geht, genommen kriegen. Und da wollten wir dann ansetzen und wollten eingreifen und wollten diesen Kindern ermöglichen, einen Schulabschluss zu machen, um dann die Gelegenheit zu erhalten, sich wieder ganz normal in die Gesellschaft einzugliedern.
Wie haben Sie denn Ihren Verein aufgebaut? Beziehungsweise wie sind Sie an Kinder herangekommen, um denen tatsächlich helfen zu können?
Das war natürlich die erste Aufgabe, die wir uns damals gestellt haben, nachdem wir den Verein gegründet hatten, dass wir einen lokalen Partner gesucht haben. Denn als ausländische Organisation direkt in China zu arbeiten, ist sehr schwierig. Man braucht immer die Kooperation der lokalen Behörden und man muss auch immer mit einer chinesischen Organisation zusammenarbeiten. Und das macht ja auch Sinn, denn es sollte ja auch jemand dauerhaft da vor Ort sein als Ansprechpartner der Kinder, der auch eben das direkt überprüft, ob dann die Kinder, die wir unterstützen, auch wirklich weiter zur Schule gehen, ob die Richtigen das Geld erhalten und so weiter. Und damals haben wir erstmal mit einem lokalen Ableger von der englischen Hilfsorganisation Save the Children zusammengearbeitet, die da vor Ort praktisch eine eigene kleine Organisation gegründet hatten und die dort andere Projekte gemacht haben, vor allem ganz viel Aufklärung zum Thema HIV/AIDS betrieben haben, aber die nicht Kinder direkt unterstützt haben da vor Ort und die dann ganz glücklich waren, weil sie gesagt haben, sie haben eigentlich ständig mit Kindern zu tun, wo sie mitkriegen, dass die Schule abbrechen und dass sie auf der Suche nach Arbeit ihre Dörfer verlassen, viel zu jung. Und waren dann ganz froh, dass sie über unser Projekt dann die Möglichkeit erhalten haben, diese Kinder dann direkt zu unterstützen. Und es sind dann auch ziemlich schnell immer mehr Kinder geworden. Am Anfang hatten wir als großes Ziel die 100. Jetzt unterstützen wir 164. Und zwischenzeitlich waren es sogar kurzfristig ein paar mehr, die aber jetzt die Schule schon abgeschlossen haben. Und ja, Save the Children ist dann allerdings vor 2 Jahren aus der Gegend weggegangen. Und wir haben aber durch die Arbeit mit Save the Children eine andere kleine chinesische Organisation kennengelernt, die auch schon mit Save the Children andere Projekte gemacht hatten und die das dann übernommen haben. Und die besuchen wir regelmäßig. Wir haben auch Vereinsmitglieder, die in Peking leben, die immer wieder hinfahren in die Provinz, in der wir arbeiten und sich das vor Ort alles anschauen. Und wir sind ganz zufrieden mit der Zusammenarbeit. Also die Mitarbeiter kümmern sich ganz rührend um die Kinder, also bauen auch wirklich eine Beziehung zu denen auf. Bei jedem Besuch kriegen die Kinder Briefumschläge, frankierte Briefumschläge, dass sie Briefe schreiben können, ja, dass sie jederzeit sich an die Mitarbeiter wenden können. Und das funktioniert also sehr gut.
Frau von Rieden, Sie haben natürlich auch Kenntnis über tatsächlich die einzelnen Lebensläufe dieser Kinder, über die Schicksale, wo sie herkommen, wo sie hingehen. Vielleicht können Sie ein paar Persönlichkeitsberichte uns schildern, damit wir uns vorstellen können, woher die Kinder kommen und natürlich auch, was Ihr Verein für sie tun kann.
Also ja, natürlich gibt es unheimlich viele traurige, aber auch schöne Geschichten. Also ein Junge, den ich zum Beispiel selber bei sich zu Hause besucht habe, der lebt bei seinem Opa und der Opa hat uns gleich erzählt, dass er also unheimlich glücklich ist, dass der Kleine jetzt zur Schule gehen kann. Bis er 8 wurde, ist er gar nicht zur Schule gegangen. Die Eltern waren ganz früh gestorben und er hat einfach nicht geredet und der Opa hatte auch kein Geld, um ihm vernünftige Kleidung zu kaufen oder Schulhefte zu bezahlen. Und hat ihn dann einfach zu Hause behalten. Und das haben dann Mitarbeiter des lokalen Familienamts mitbekommen und haben dann diesen Jungen für unser Projekt vorgeschlagen. Und nachdem wir dann also da entsprechend etwas zum Lebensunterhalt beigesteuert haben und dann auch viel mit dem Opa geredet wurde, hat der dann den Jungen zur Schule geschickt. Und der hat dann nach einem Jahr tatsächlich wieder angefangen zu reden, überhaupt erst. Und ja, als ich dann da zu Besuch war, hat er mir gezeigt, dass er jetzt als Hobby entwickelt hat, chinesische Schriftzeichen spiegelverkehrt zu schreiben auf ganz dünne Stücke Papier. Und wenn man die dann gegen das Licht hält, dann sieht man, dass sie richtig geschrieben sind. Also der hat einfach richtig Lebenslust entwickelt, die er vorher gar nicht hatte, nach den Erzählungen des Opas und auch nach den Erzählungen der anderen Menschen da im Dorf. Und das sind dann natürlich so Geschichten, wo man einfach weiß, warum man das macht und was das auch bringt. Und andere Kinder, da sind wir jetzt natürlich ganz begeistert, dass wir inzwischen 7 Kinder haben, die wir mit als erstes unterstützt haben, die die Schule abgeschlossen haben und die jetzt auf die Universität gehen, was also für diese Kinder vorher völlig undenkbar gewesen ist. Und ein Mädchen, das wir vor einem Jahr mal getroffen haben, die noch in der Oberstufe ist, und die aber erzählt hat, dass sie jetzt schon immer nebenher versucht, englische Bücher zu lesen und ganz viel Englisch zu lernen, weil sie auch die Länder kennenlernen will, wo die Menschen herkommen, die ihr geholfen haben. Also, dass diese Kinder einfach ganz viel Lebensmut entwickeln und auch Ehrgeiz entwickeln, das kriegen wir ganz oft gesagt, dass sie sich ganz doll anstrengen in der Schule, weil sie das Gefühl haben, also sie möchten beweisen, dass sie es wert sind, dass ihnen geholfen wird. Und andererseits auch, dass sie merken, dass sich jemand für sie interessiert. Also da kommen auch immer wieder Briefe an unsere Organisation vor Ort, die uns dann weiterleiten, dass ganz viele Kinder sagen, das ist einfach, nachdem sie vorher ja dieses schreckliche Sterben erlebt haben und dann ganz oft diese Stigmatisierung erlebt haben und erlebt haben, dass eigentlich keiner sich so richtig für sie interessiert oder mal fragt, wie es ihnen eigentlich geht. Und dass dann plötzlich jemand da ist, der sagt, hier, wir interessieren uns aber und wir möchten, dass es dir gut geht und wir möchten, dass du zur Schule gehst und dass du was lernst und dass aus dir was wird, dass das einen ganz, ganz großen Wert für diese Kinder auch hat.
Sie haben ja momentan circa 150 ehrenamtliche Mitarbeiter in Ihrem Verein, die Kinder unterstützen. Sie hatten es vorhin erwähnt, 164 Kinder unterstützen Sie derzeit. Mhm. Wie alt ist denn das jüngste Kind?
Das jüngste Kind, das wir im Moment unterstützen, ist 6.
Und wo lebt dies?
Ja, wir sagen im Normalfall nicht direkt die Dörfer, in denen wir arbeiten, gerade aufgrund der Stigmatisierung. Aber das ist alles im Norden der Provinz Anhui und ist so ein Umfeld von ungefähr ja, so so einen Durchmesser von 100 Kilometern, in denen diese ganzen kleinen Dörfer angesiedelt sind. Und dann teilweise gehen die Kinder dann da auch auf die, wenn sie schon auf die Oberstufe gehen, dann gehen sie auch in den Kreisstädten dann zur Schule.
Ich meinte ja auch eher in welchen Zusammenhängen, ob
das so,
oder bei Verwandten oder...
Verständnis. Genau. Ja, nee, das jüngste Kind, das lebt bei seiner Oma.
Sie hatten vorhin schon mal ganz kurz angerissen, dass die Kinder in unterschiedlichen Zusammenhängen leben, manche in so einer Art SOS-Kinderdorf oder so. Vielleicht können Sie das noch mal ein bisschen deutlicher machen, damit wir uns vorstellen können, Frau von Reden, dass Sie ganz viele kreative Lösungsmöglichkeiten einfach für die Kinder auch suchen und auch finden.
Also ja, wie gesagt, das ist recht unterschiedlich. Der Großteil der Kinder lebt auf jeden Fall bei Verwandten. Bei manchen Kindern ist es auch so, dass andere HIV-infizierte Menschen sich bereit erklären, diese Kinder aufzunehmen, weil sie sozusagen ja nicht, sie sind selber krank oder selber infiziert. Das heißt, sie haben nicht diese Sorge, dass sie sich infizieren könnten. Das heißt, dass da auch ganz oft Lösungen in dieser Richtung gesucht werden, wenn also andere Menschen nicht bereit sind, die Kinder aufzunehmen. Und dann gibt es zusätzlich eben die Möglichkeit, dass die Kinder in Schulwohnheimen unterkommen. Teilweise sind Klöster bereit, die Kinder aufzunehmen. Und ja, für einige Kinder, wie ich vorhin sagte, haben wir solche Familieneinheiten eingerichtet, also die aber nicht wie in einem richtigen SS-Kinderdorf, wo dann viele Waisenkinder bei vielen Ersatzeltern leben, sondern das ist dann jetzt in zwei Fällen, dass wir das gemacht haben, jeweils in einem Dorf ein Haus, wo Eltern, also Ersatzeltern mit einmal vier und einmal drei Kindern dann wie in einer Familie zusammenleben.
Frau von Rieden, die Kinder dort leiden natürlich unter dem Verlust ihrer Eltern und dennoch haben Sie gerade erwähnt, wollen Sie auch ein Stück Lebensfreude den Kindern bringen. Wie unterstützen Sie sie denn ganz direkt?
Also prinzipiell ist unsere Unterstützung finanziell. Also wir geben einfach wirklich den Kindern Geld, weil das ist, was sie brauchen. Sie müssen einfach ihren Lebensunterhalt finanzieren. Sie müssen Schulhefte und Stifte kaufen können. Sie müssen mal in der Lage sein, neue Schuhe zu kaufen, um zur Schule zu gehen. Also prinzipiell ist das der größte Teil der Unterstützung. Parallel natürlich die Tatsache, dass die Kinder eben mindestens einmal im Vierteljahr besucht werden von unserem Mitarbeiter vor Ort, dass er mit den Kindern spricht, dass er ihnen Mut macht, wenn sie Probleme haben, können sie zu ihm kommen. Also dass einfach ein Ansprechpartner auch da ist. Und da ist es auch nicht nur so, dass das direkt unser Mitarbeiter ist, sondern dass wir auch versuchen, dieses Netzwerk mit lokalen Ämtern und lokalen Behörden, teilweise auch mit den Lehrern zu stärken. Also dass der Mitarbeiter unserer Organisation da vor Ort auch ganz viel Aufklärungsarbeit betreibt, dass er gegen die Stigmatisierung arbeitet, dass er den Menschen nahebringt, dass sie sich um diese Kinder kümmern sollen. Also dass insgesamt versucht wird, das Umfeld dieser Kinder auch zu verbessern. Und dann haben wir auch teilweise andere Maßnahmen, wenn wir zum Beispiel mitbekommen, oder zum Beispiel haben wir einmal als eine Schule, auf die ganz viele unserer Kinder gegangen sind, als wir die besichtigt haben, waren wir ganz schockiert davon, in welchem schlechten Zustand die war. Also die Sanitäranlagen waren eine Katastrophe, ganz unhygienisch und die Tische, die bestanden teilweise nur noch aus einzelnen losen Brettern, die Stühle waren... Also es waren gar nicht für alle Kinder genug Stühle da, also wirklich ganz, ganz schlimme Zustände. Und da haben wir dann zum Beispiel in dieser Schule dabei geholfen, neue Sanitäranlagen zu bauen, neue Tische und Stühle anzuschaffen. Wir haben in einer anderen Region ein Kinderzentrum gebaut, wo die Kinder außerhalb der Schulzeiten betreut werden, wo auch teilweise Kurse durchgeführt werden mit Freiwilligen, die dann mit den Kindern basteln, Englisch lernen oder Ausflüge machen. Wo auch dann Aufklärung für Erwachsene dann betrieben wird, wo solche Kurse angeboten werden, wo es einen Fernseher gibt, dass man sich Filme darüber anschauen kann und so weiter. Also versuchen wir eigentlich insgesamt das Umfeld der Kinder zu verbessern, die Stigmatisierung, wir versuchen da zu helfen, das abzubauen, wir versuchen zu helfen, dass Aufklärungsarbeit betrieben wird und so weiter.
Wie viele Erfolge würden Sie denn sagen, haben Sie bisher erreicht? Würden Sie sagen, oh ja, das hat sich richtig gelohnt? Und was wünschen Sie sich weiterhin?
Also ich würde auf jeden Fall sagen, das hat sich richtig gelohnt, denn jedes einzelne Kind, was von uns unterstützt wird, ist dadurch länger in der Schule geblieben. Und das ist es auf jeden Fall wert, in jedem einzelnen Fall. Ganz besonders freuen wir uns natürlich darüber, dass inzwischen auch einige der Kinder die Schule abgeschlossen haben und dass es sogar geklappt hat, 7 dieser Kinder auf die Universität zu bekommen mit Stipendien. Da sind wir sehr, sehr stolz drauf und sehr begeistert davon. Und dass wir jetzt auch immer mehr Kinder haben, die das ganz offensiv als Ziel auch benennen. Also dass Kinder sagen, also vor 2, 3 Jahren, als sie noch nicht Unterstützung bekommen haben, hätten sie niemals zu träumen gewagt, dass sie mal auf die Universität gehen könnten. Aber jetzt wollen sie Ärztin werden oder wollen Englischlehrerin werden oder so etwas. Also das sind immer ganz, ganz schöne Erfolge, die diese Arbeit begleiten und wo wir sehr glücklich sind. Manchmal klappt es natürlich auch nicht, also das muss man auch sagen. Es kommt auch mal vor, dass in einzelnen Fällen, dass der Mitarbeiter dann vor Ort ist und das Kind nicht antrifft und ihm dann gesagt wird, ja, es wurde dann von dem Kind oder vielleicht auch von den Verwandten doch beschlossen, dass es alles nicht reicht und dass das Kind jetzt arbeiten gehen muss. Zum Beispiel, wenn andere Verwandte auch krank sind und man versucht, zusätzliches Geld für Medikamente zu verdienen oder so, dann kommt es mal vor. Aber eigentlich versuchen wir alles, um den Kindern das Vertrauen zu geben, dass sie dann mit solchen Problemen auch kommen und Bescheid sagen. Und dann versuchen wir auch, denen noch auf andere Weise zu helfen. Aber manchmal klappt das natürlich auch nicht. Das sind dann die traurigen Fälle.
Bei solchen Themen, wenn es Kindern im eigenen Land so schlecht geht, denkt man natürlich auch unweigerlich immer an das Thema Auslandsadoption. Bestimmt gibt es viele, die vielleicht auch einige, die jetzt zuhören und sagen, ach Mensch, so ein Kind, das würde ich doch gerne bei mir aufnehmen. Arbeiten Sie auch mit Organisationen zusammen, die Adoption ins Ausland vermitteln, oder ist das für Sie gar kein Thema?
Das ist für uns eigentlich gar kein Thema. Also eigentlich ist unser erklärtes Ziel immer, die Kinder in ihrem jeweiligen Umfeld zu lassen und sie da einfach sie dahin zu bringen, dass sie dort ein normales Leben führen können.
Stoßen Sie eigentlich auf Widerstand bei staatlichen Institutionen mit Ihrer Hilfe, oder hat China sich eben so weit geöffnet, dass Sie frei und offen agieren können?
Also ich muss sagen, dass wir sehr viel Glück gehabt haben in der Region, in der wir arbeiten. Wir hören von anderen, die in anderen Regionen arbeiten, dass es teilweise sehr schwierig ist. Also es gibt weiterhin Lokalregierungen, die das ganze Thema am liebsten überhaupt nicht thematisiert hätten und wo sie dann auch sehr unwillig sind, wenn dann von außen Leute reinkommen und das auf den Tisch bringen und sagen, hier muss was getan werden, hier gibt es ein Problem. Wo dann viele Restriktionen vorhanden sind. Bei uns muss man sagen, wir haben schon sehr viel Glück gehabt. Also insgesamt ist es weiterhin so, dass es relativ schwierig ist, in China zivilgesellschaftliche Strukturen aufzubauen. Da gibt es viele Hindernisse, von der Kontoeröffnung über die Tatsache, dass man immer eine Behörde als offiziellen Partner haben muss, die dann ja auch relativ großen Zugriff auf Informationen bekommen muss und so weiter. Es ist schon weiterhin schwierig, aber in der Region, in der wir sind, muss man sagen, dass eigentlich alle unheimlich froh und dankbar sind, dass wir gemeinsam mit ihnen diesen Kindern helfen, also dass sie auch durch uns mehr Möglichkeiten bekommen, diesen Kindern zu helfen. Wir haben da ganz engagierte Mitarbeiterinnen in den Familienämtern oder in einem Kreis arbeiten wir mit der Bildungsbehörde zusammen, die uns dabei unterstützen, die entsprechenden Kinder zu finden, die gerade am meisten Bedarf haben oder bei denen eben vielleicht gerade die Gefahr besteht, dass sie aus der Schule rausgehen. Und da haben wir ganz gute und engagierte Mitarbeiter gefunden, die uns da wirklich sehr unterstützen. Da haben wir großes Glück gehabt.
Das ist ja schön zu hören, denn oft ist es ja so, dass gerade in Ländern, die doch sehr streng regiert werden, dass ja ausländische Hilfe manchmal gar nicht so erwünscht ist, weil es als Zeichen von Schwäche gedeutet wird.
Ja, genau. Mhm.
Ja, Frau von Rieden, wie kann man Sie denn unterstützen? Wie kann man Ihr Projekt unterstützen, wenn man jetzt zugehört hat und sagt, das ist ja eine tolle Sache, da würde ich mich gern engagieren?
Also zum einen freuen wir uns natürlich sehr über finanzielle Unterstützung. Zum anderen freuen wir uns auch, wenn Menschen in ihren jeweiligen Städten oder Orten Lust haben, über das Thema zu informieren. Wir haben Faltblätter, die wir schicken können. Wir haben Präsentationen. Wir kommen auch gerne, um Vorträge zu halten, können gerne darüber berichten. Es gibt ganz tolle Unterstützungsprojekte. Zum Beispiel hier in Köln haben wir eine Schule, die schon zweimal einen Spendenlauf für uns gemacht hat, wo wir den Schülern von den Kindern vor Ort berichten, ihnen Fotos zeigen, darüber erzählen, was wir machen und die dann ganz, ganz engagiert diese zwei Spendenläufe für uns organisiert haben. Darüber freuen wir uns natürlich sehr. Und ja, wenn man sich da genauer informieren möchte, auch über unsere einzelnen Projekte, über den Hintergrund, ganz viele Informationen haben wir auf www.aidsweisen.de zusammengetragen. Und da gibt es auch die Kontaktdaten. Man kann uns jederzeit anrufen oder mailen, wenn man Fragen hat. Also wir freuen uns da eigentlich über jegliche Unterstützung.
Frau von Rieden, dann danke ich Ihnen ganz, ganz herzlich und danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören und hoffe, dass die Sendung Anklang findet. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können sich natürlich wie immer über weitere Informationen zur Sendung informieren unter unserer Hörerservice-Telefonnummer 08323 9675110. Sie können die Sendung auch noch einmal hören und downloaden aus dem Internet als Podcast unter www.horeb.org oder auch eine CD bestellen unter der Telefonnummer 08323 9675120. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen und wünsche Ihnen eine gesegnete Woche. Es verabschiedet sich von Ihnen Ihre Katja Karif aus Berlin.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Liga Bank Regensburg überweisen auf das Konto 76 15 515. Ich wiederhole 76 15 515. Bankleitzahl 750 903 00. 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08323 9675 110 erfragen. Von Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.